zweite Union nach 0 zu 2 Rückstand. Dietmar Schläger hat vertändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin Moin, mein Name ist Alex. Wir haben heute den 11.08.2015, der Dienstag nach der Pokalniederlage gegen Gladbach. Wir haben kurz nach 19.10. Ich rede heute wieder mit Olaf auf Twitter @amfit. Mit dem habe ich ja letzte Woche schon gesprochen bei dem Vor dem Spiel Podcast. Der ist heute auch wieder zu Gast. Moin Olaf.
Moin, hallo.
Wie hast du das Spiel verfolgt erstmal?
Ja, also da ich leider nicht nach Hamburg fahren konnte und sondern arbeiten musste, habe ich es halt am TV verfolgt. Also ich habe mir auf Sky das Spiel angeguckt und habe zusammen mit den anderen Jungs vom Vollraute-Podcast, das ist ein Gladbach-Podcast, so eine kleine Live-Podcast-Folge gemacht, wo wir halt das Spiel kommentiert haben. War ganz lustig. Vor allen Dingen auch, wenn so auch und von den Leuten, die das dann, also mit kommentieren, so ein Delay drin hast. Ich hatte das Glück, dass ich vorne weg war und immer spoilen konnte, was passiert ist. Aber ja,
sehr gut.
War eine lustige Episode, haben wir mal ausprobiert.
Und habt ihr dann eine Hörerzahl, irgendwie eine konkrete? Oder?
Habe ich jetzt nicht, wie viel dabei waren. Aber es waren, also so, ich glaube, was ich gehört hatte, zwischendurch hatte der Sascha mal drauf geguckt, um die 30, aber keine Ahnung. Aber wir haben auch in uns entschieden, das jetzt nicht als nachhörbare Episode online zu stellen, sondern einfach so als den Event mal so zu lassen. Ja, müssen wir halt mal gucken, ob wir es dann nochmal machen. War jedenfalls aber eine lustige Sache.
Ja, das kann man machen, ne? Aber genau. Wenn der Zuspruch da ist, ich meine, 30 Leute fürs erste Mal ist ja nicht so schlecht. Wir hatten ja in der letzten Folge über diverse Transfers gesprochen, die Gladbach getätigt hat. Können wir ja gleich mal zu den Aufstellungen kommen. Mhm. Du hast das ja auch schon getwittert, dass da mit Schulz und Christensen zwei junge Innenverteidiger an Bord sind in der Startelf.
Ja.
Wie hast du das wahrgenommen? Wie wurde das in der Fanszene wahrgenommen? Hast du da irgendwie irgendwelche Stimmen zu, oder?
Er ist natürlich, also Schulz ist 20 oder gerade 20 geworden, kommt aus der eigenen Jugend. Christensen, die Leihgabe von Chelsea, 19 Jahre, beide mit ihrem ersten Pflichtspieleinsatz, ist natürlich einerseits so auch angenommen, ist natürlich so ein Risiko, dass man auf die beiden setzt, sozusagen als Starting Innenverteidigung bei so einem Pokalfight. Aber es war halt auch die logische Konsequenz aus der Vorbereitung. Also beide haben top gespielt in der Vorbereitung, super Leistungen gezeigt, sehr solide und abgeklärt gespielt. Und natürlich Dominguez verletzt, Stranzl verletzt, also die normale Innenverteidigung. Insofern, sie haben halt zum Beispiel Roel Brouwers überholt, also in der Leistung in der Vorbereitung. Und somit auch sich diese Position oder diese Aufstellung erkämpft und nachher, wenn man jetzt nach 90 Minuten das Spiel Revue passieren lässt, auch verdient oder auch bestätigt diese Leistung.
Sehr gut. Ja, muss man sagen, war eine gute Leistung. Eberl hat das nachher ja noch über Sky gesagt, das habe ich nochmal nachgehört, über Sky Go. Mhm. Was du schon gesagt hast, dass die beiden halt in der Vorbereitung eine gute Leistung gezeigt haben, dass das jetzt in dem Härtetest im DFB-Pokal bestätigt haben. Ja, bleibt abzuwarten, was passiert, wenn die anderen beiden wiederkommen, die du angesprochen hast. Dominguez
und Stranzl.
Stranzl, genau. Das sind ja schon zwei sehr erfahrene Innenverteidiger. Und bei jungen Leuten ist es ja so, dass da die Schwankung ein bisschen größer ist. Die Leistungskurve fällt da meistens immer noch ein bisschen ab. Aber es gilt abzuwarten. Mhm. Dann habt ihr vorne mit Johnson, glaube ich, auch was verändert, ne? Statt Hermann.
Genau.
Irgendwie, war ich persönlich ein bisschen überrascht, weil ich finde ihn persönlich jetzt nicht so stark. Und auf der anderen Seite dann Traoré, der ja richtig Wind gemacht hat. Gehen wir nachher nochmal drauf ein. Mhm. Wie findest du, dass Johnson statt Hermann gespielt hat?
Das war sozusagen die erste Rotation. Also auf Außen haben wir ja mit Johnson, Traoré, Hermann und Hazard vier Spieler, die eigentlich den gleichen Level haben. Ja, Johnson ist immer so ein bisschen verkannt. Der hat auch lange gebraucht, wirklich einzuschlagen. Und ist jetzt, also vor allen Dingen gegen Ende der Rückrunde hat er sich da festgespielt. Also da war zum Schluss eigentlich Hermann und Johnson das Paar auf Außen. Hat so ein bisschen gebraucht, um diese Position zu finden. Und er hat jetzt die Vorbereitung nicht mitgemacht, weil er beim Gold Cup war, für die USA gespielt hat. Hat dann seinen Urlaub verkürzt und ist halt zurückgekommen, um gleich wieder einzusteigen. Und für ihn war es so ein bisschen das erste Vorbereitungsspiel. Ich glaube, das war auch der Grund, warum Favre ihn jetzt gebracht hat, einfach zu testen, wie weit ist er schon, wie nah dran ist er an der Mannschaft und dass er zeigen kann, was sozusagen, welchen Stand er gerade hat.
War auch mutig, das im Pokalspiel dann am Millern-Tor zu machen.
Ja klar, klar, aber das ist, also normal ist es Favre jetzt auch nicht bekannt für die super mutigen Entscheidungen, aber es ist halt, es wird eine lange, schwere Saison und da deshalb, dass man da die Rotation und guckt. Und wahrscheinlich hat er ihm im Training überzeugt, dass es sich lohnt, ihn aufzustellen.
Ja, das hat er ja auch bewiesen. Also, er war jetzt nicht so schlecht. Ich habe ihn als relativ gut empfunden. Dann ist die Aufstellung ja soweit gleich geblieben mit Chaka und Stindl, so wie du es prophezeit hast, und Raphael und Drimmitsch vorne drin. Ja, also war eine konstante Leistung von euch. Sommer im Tor ist klar. Wendt und Janschka auf den Außenverteidigerposition. War soweit, denke ich, auch klar. Dann gab es für uns ja ein paar Veränderungen. Ich weiß nicht, ob ihr das da wahrgenommen habt als Gladbacher. Sobig verletzt und Halzenberg verletzt aus dem Karlsruhe-Spiel. Das war, als wir aufgenommen haben, noch nicht bekannt. Dafür ist dann Choi in die Mannschaft gerückt und Ziereis. Sagt dir Choi was?
Ja, das ist der Mann der ersten Chance. Also bis vorher hat er mir nichts gesagt, aber der hatte ja, glaube ich, die erste Chance für den FC St. Pauli, genau, in dem Spiel. Und ja, da gefiel er mir ganz oder war ganz auffällig unterwegs.
Der hat ja letzte Saison gegen Düsseldorf, war das, gegen die Fortuna zu Hause. Jetzt muss ich lügen, ich bin mir nicht ganz sicher. Doppelpack oder ein Hattrick sogar geschossen. Ich glaube, Doppelpack war das. Das war sein erstes Spiel bei den Profis.
Stimmt.
Hat dann gleich da entsprechend gescored. Ja, genau. Guter Mann für die Zukunft, denke ich. Jo. Und der Rest ist bei uns ja gleich geblieben. Und dann Ziereis, auch ein solider Innenverteidiger bei uns mit Gonter zusammen auf der Innenverteidigerposition. So, ja. Du hast das Spiel von zu Hause geguckt. Mhm. Wie hast du die Stimmung vorm Spiel? Hat man davon was mitbekommen? Irgendwie, ob das Millern-Tor gebrannt hat oder so?
Ja, natürlich. Also auch während des ganzen Spiels und nach dem Spiel. Und es war halt die typische, natürlich kann man sagen, Pokalatmosphäre, aber auch natürlich die typische Millern-Tor-Atmosphäre. Und das hat den Ganzen einen echt würdigen Rahmen gegeben. Also es einfach hervorragend. Unser Block, also der Gästeblock, war auch voll, also ausverkauft. Aber das ist auch so ein bisschen schon auf Gladbacher Seite Tradition. Also wenn wir die Chance haben, am Millern-Tor zu spielen, das könnte dann auch Montag 12 Uhr mittags sein, da will jeder hin und der Gästeblock ist voll. Weil es einfach man gerne da ist oder es ein geiles Gefühl ist, da zu sein. Und deshalb auch das, was ich an Feedback bekommen habe, von der Stimmung oder was man halt mitbekommen hat, vor allem im Fernsehen und so, top und wirklich ein würdiger Rahmen.
Also hat man das ein bisschen aufsaugen können im Fernsehen. Fernsehen täuscht ja auch so ein bisschen, je nachdem, wie die Mikrofone stehen, ne?
Ja, ja klar.
Aber ein bisschen hat man davon mitbekommen, was da los war, Milland, und sagst du.
Genau, boah, das schön. Natürlich die entsprechende magische St. Pauli und so, die Sprechchöre schön durchgezogen. Also das war natürlich beeindruckend. Und man hat auf Bobby Schwenks immer auch dann die Aktionen in unserer Kurve gesehen, halt, also auch dass der ganze Block gehüpft ist und solche Geschichten. Also ich denke mal, das hat sich gut angefühlt.
Sehr schön. Hast du denn irgendwelche Rückmeldungen von deinen Leuten, die da waren, wie die Stimmung war? Oder da haben wir ja auch eine Frage zu von Kurius, Sebastian, der bei Millern-Tor ja auch dabei ist, wie du das bewertest. Du konntest das selber jetzt nicht bewerten, weil du nicht da warst. Aber du hast dich umgehört, hast du gesagt. Was genau. Das sagen deine Kollegen da?
Ja, also die Stimmung an sich, oder er hat ja gefragt, wie ist der neue Gästeblock.
Genau.
Genau, und gut, also man hat eine sehr gute Sicht. Das war so ein Feedback. Wobei die Person halt diesmal im Sitzplatzbereich war, und nicht im Stehplatzbereich wie früher. Aber war gut, was so angemerkt wurde, was halt jetzt ist, aber das ist, gehört halt dazu, wenn man ein neues Stadion. Es fehlt jetzt dieser abgefuckte Charme des alten Millern-Tors.
Ja.
Es war halt schon ganz besonders, aber das ist halt klar, wenn du ein neues Stadion baust, das ist dann anders, das war bei uns auch. Ich meine, das hat man auch dann bei Gäste oder anderen Fans gehört hier, ne? Der Bökelberg mit seiner einmaligen Atmosphäre, der fehlt dann. Das kriegst du halt im neuen Stadion nicht transportiert. Aber ich denke, dass doch, also das neue Stadion ist gelungen, auch mit der großen Stehplatz-Gegentribüne. Das ist schon beeindruckend. Und wie gesagt, das war so ein bisschen das Feedback. Also bisher, was ich gehört habe, top, der Gästebereich, Bundesliga würdig. Da gibt's viel Schlimmere. Ein Feedback ist so, auch hier, was ich bekommen habe oder was ein Bekannter von mir halt geschrieben hat, sozusagen mit einem Bild vom Millerntor gezeigt und dann als der Hotspot der linken Fankultur, danke dafür, FC St. Pauli, also auch da. Ja, das ist halt auch nochmal ein Statement, wie das geschätzt wird.
Ja, sehr gut. Haben die Leute auch was zur Stimmung gesagt, wie das Lautstärke technisch war oder konnte man das im Guestblock jetzt nicht so wahrnehmen, weil da war ja auch ziemlich Alarm.
Genau.
Oder?
Nee, da war bisher das Feedback natürlich vor allen Dingen, was so im eigenen Block passiert ist. Du hast ja kriegst natürlich die Gegenatmosphäre auch mit, aber bist natürlich eher mit den eigenen Anforderungen beschäftigt, sodass, aber wie gesagt, man hatte halt auch, das war das Feedback, wirklich dieses Pokal Flutlicht-Flair, dass da von beiden Seiten wirklich bis zum Schluss alles gegeben wird an Support und es wirklich diesen würdigen Rahmen dem Ganzen gegeben hat. Also ja, da nochmal Respekt und Anerkennung an den FC St. Pauli. Ihr habt das mal wieder gerockt.
Danke. Werde ich entsprechend weiterleiten. Ja, ich sehe es genauso. Also dieser Millerntor Roar wird ja immer angesprochen bei uns. Ist ja dieser Mythos, der immer so mitschwimmt, dass da halt immer richtig Feuer drin ist, ein Alarm. Und ich sehe es genauso wie deine Leute und wie du das gerade gesagt hast. Es war ein würdiger Pokalabend und die Stimmung war sehr, sehr gut. Ich habe mich auch zwischenzeitlich einmal erschrocken, dass es einmal so laut war. Habe ich sonst selten. Beim Gästeblock war ein guter Support da. Auch die Rauchpötte vom Spiel, ich sehe sowas gerne. Lässt sich drüber streiten, ob man jetzt Pyro mag oder nicht, weil ja nicht direkt Pyro, also diese Rauchpötte. Finde ich sehr gut, gehört für einen guten Tifo dazu. Also es war jetzt nicht der lauteste Gästeblock, den ich gehört habe. Da war Dynamo Dresden vor ein paar Jahren lauter. Aber ich meine, es war jetzt auch Montagabend, wie du gesagt hast. Auch wenn bei euch noch Ferien sind bis heute, fahren da, denke ich, weniger Leute mit, als wenn das jetzt auf dem Samstagnachmittag ist oder so.
Es ist vor allen Dingen natürlich, also bei uns kommen, wir haben ja auch im gesamten Bundesgebiet natürlich viele aus dem Hamburger Raum und Fans sozusagen zu dem Spiel, weil dies natürlich eine kürzere Anreise ist und sozusagen gemischt. Also von daher, klar, ist mal so, mal so von dem Support, aber klar, so ein Support auch Dynamo Dresden, egal wie man zu der Fanszene steht, also die können ja auch gut Aktionen machen. Also von daher.
Ja, also von überall verstreut seid ihr angereist. Also ich bin mit dem Auto angereist mit zwei Kollegen und haben auch Autos aus Leipzig gesehen mit Borussia-Fans und dann hing eine Nordharz-Fahne, Nordharz-Borussen und diverse andere Einzugsgebiete. Also war wohl sehr quer verstreut, so was man von den Bannern jetzt lesen konnte, neben den Ultras, die denn da waren.
Genau, das ist ja sozusagen auch, was unsere Fanszene sozusagen auszeichnet, dass wir durch die alte Generation aus den 70er, 80ern, als wir mal wirklich in Deutschland mit eins der führenden Teams waren, sozusagen gewachsen und der Support überall da ist und wir halt im ganzen Bundesgebiet halt unsere Fanclubs haben und das ist natürlich, solche Spiele dann kommen halt natürlich alle ran, die ja können und vor allen Dingen die eine der wenigen verfügbaren Tickets dann bekommen haben.
Genau, dadurch, dass es gestern noch größer ist, sind natürlich mehr rangekommen und man muss dazu sagen, es waren auch viele Gladbacher in anderen Sektoren des Stadions unterwegs, auf der Nord zum Beispiel, wo der Gästeblock ja ist. Ja. Waren auch viele im Heimbereich, der komplette Sitzplatzbereich war fast zu zwei Dritteln in Gladbacher Hand. Ist, denke ich, aber auch ein Problem der Vereinskommunikation gewesen, so wie Mike das auch im Übersteigerblog geschrieben hat. Es wurde halt zu wenig umworben, dass es noch nicht ausverkauft ist und deswegen sind die so ein bisschen weggeblieben, die St. Paulianer.
Klar. Und natürlich unsere ganz bewusst dazu, weil von uns, von unserem Fanprojekt kam ja ganz früh die Ansage, es wird keinen freien Verkauf für Tickets geben. Die gehen alle für die Auswärtsdauerkarteninhaber und die Fanclubs rauf. Insofern hat sich jeder, der irgendwie sonst noch dahin wollte, halt versucht, halt über den Kartenverkauf von St. Pauli halt Ticket einzudecken.
Ja, haben sie auch geschafft. Mhm. Also es waren viele bei uns in der Umgebung und auf der Gegengerade war auch einer. Aber wer dazu mehr wissen will, kann dann nochmal den Übersteiger-Blog von Mike lesen, der da was ganz Schönes zu geschrieben. Ja, kommen wir mal zum Spiel. Die Aufstellung haben wir ja soweit angesprochen, die Stimmung auch war angerichtet. Dann ja, ging es relativ, ja, wie ging es los? Ich fand, dass wir ein bisschen dominiert haben am Anfang. Man hat so gemerkt, dass Gladbach, ja, das war diese Frage aus dem letzten Podcast auch, ob das ein Vorteil für uns war, dass wir jetzt im Saft sind. Und ich habe so empfunden, dass ihr noch nicht so richtig im Tritt wart irgendwie. Siehst du das genau?
Ja, also das die erste Halbzeit, das war schon, also da fehlte so die Spritzigkeit, die unser Spiel halt so gefährlich macht. Das war so der letzte Wille noch nicht da. Man war noch so ein bisschen am Gucken. Drimmitsch war noch wenig im Spiel, also fehlte die Bindung. Da gingen viele Pässe ins Leere, also die Laufwege waren noch nicht abgestimmt. Auch Johnson hat in der ersten Halbzeit auch den einen oder anderen Abstimmungs- oder Fehler drin. Aber die ganze Mannschaft, also auch ein Traoré, der ja super Vorbereitung gespielt hat und dann nachher super zweite Halbzeit, aber da passte noch nicht alles so bei uns zusammen. Das war noch sehr Stückwerk teilweise. Da bin ich bei dir. Also es war noch, da war es noch sozusagen Vorbereitungsmodus.
Ich war auch extrem überrascht, als ich dann die erste Viertelstunde gesehen habe und da stand. Und ich habe von meiner, ich stehe auf der Gegengerade da relativ weit vom Spielfeld aus rechts und habe einen ganz guten Blick so und kann dann sehen, wie die Mannschaften sich verschieben, wie die Außenverteidiger stehen und so und kann das einen ganz guten Blick auf die Taktik. Und ich war auch sehr überrascht, dass ihr eher defensiver standet und wir so das Spiel gemacht haben. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Ich hätte jetzt gedacht, das wird so wie gegen Dortmund letzte Saison, dass da ja die Borussia, also ihr, da jetzt ein richtiges Feuerwerk abbrennt und dass da über die Außen geht und die nur marschieren. Aber dem war ja nicht so. Mhm. Ich glaube, ihr hattet in den ersten 20 Minuten, glaube ich, eine Chance und das war Raphael, ne?
Mhm,
also rechts und dann mehr war da auch, glaube ich, nicht, oder?
Ja, so ein, ja. Aber wirklich gefährliche Torchancen nicht so. Man waren so ein paar Dinge, wo wir einfach ein Schritt fehlte, um daraus eine richtige gute Torchance zu machen. Aber es war so, ne, diese schnell Grundschnelligkeit im Gedanken, da muss ich hin oder jetzt so spielen, die fehlte in der ersten Halbzeit eklatant. Das war also zu bemerken. Es hatte so ein bisschen schon den Charakter von unserem Pokal aus in Bielefeld, wo wir auch noch nicht wirklich so ins Spiel gekommen sind und da lange gebraucht haben, um wirklich einen Rhythmus zu finden oder diese Schnelligkeit zu finden. Und das hatte man so in der ersten Halbzeit auch das Gefühl bei euch.
Ja, das stimmt. Es wirkte auch bei euch so, dass Chaka und Stindl noch nicht so wirklich miteinander harmoniert haben, irgendwie so. Also war es mein Gefühl. Und dass die beiden noch nicht so recht wussten, ja, wie sie jetzt laufen sollen und wer jetzt welche Akzente nach vorne setzt, wer jetzt den defensiven Part übernimmt und aber das hat sie nachher ja auch ganz schnell gelegt in der zweiten Halbzeit. Ja, unser Freund Chaka, der dann eigentlich schon hätte nach meiner Meinung nach ja, 3 Minuten schon gelb hätte kriegen müssen, weil er da zweimal doch hart zugreift, finde ich. Ich weiß nicht, habe ich jetzt aus dem Stadion gesehen. Wie hat man das im Fernseher gesehen?
Also in der dritten, da habe ich keine die Szene nicht ja, jetzt vor Augen. Er war wie immer sehr einsatzfreudig und immer mal vielleicht auch eine Spur zu einsatzfreudig. Das ist halt sein Spielstil und er ist halt jedes Spiel so gelb bzw. gelb-rot gefährdet. Das ist einfach, gehört dazu. Das ist auch so sein Temperament, was da vielleicht durchkommt. Manchmal die unüberlegte Aktion. Man muss halt sehen, also und aber er wird da schon ruhiger. Ist er jetzt auch erst 21 und ein wirkliches begnadeter Fußballer und wenn er, das baut sich so langsam ab. Aber ja, ich habe mir auch irgendwann gedacht, wird Zeit, dass er mal runterkommt, um nicht jetzt noch gelb-rot zu bekommen.
Ja, das war ein Stück später. Also ich habe mich schon gewundert, dass Florian Mayer da nicht vor den die gelbe Karte zeigt. Was dann auffällig war, dass er dann ja den Fehlpass zu dem 1-0 von uns gespielt hat. Mhm. Und wir dann da, ja, es war ein Traumtor von Schadkowski, also muss man sagen, den macht er wahrscheinlich die Saison nicht mehr. Aber ich hoffe, dass er ihn öfter macht. Mhm. Aber das war schon ein saftiges Ding und dass er den da so reinhaut. Ich war überrascht und dann flog ja auch das Dach ab vom Müller-Tor, als das Ding da reinging. Ja, aber war verdient, meiner Meinung nach. Also,
ja. Also jetzt noch kurz zu der Szene. Ja, dieser Fehlpass hat das Ganze eingeleitet, aber es war jetzt nicht ursächlich dafür, weil wir hätten noch, das war nach diesem Spiel noch 20 Sekunden weiter, da hätten wir noch natürlich locker klären können. Also das war natürlich ein Faktor, dieser Fehler, aber jetzt nicht das war der Grund, warum das Tor fiel. Ja, ansonsten, es war dann, fand ich auch, das war auch dann mein Fazit, verdient, glücklich, natürlich, weil so ein Sonntagsschuss da hinzulegen und als einzige große Chance, aber habt ihr euch absolut verdient gehabt und diese Führung, weil wir einfach auch viel zu wenig Gefahr nach vorne gezeigt haben und da auch in der Szene nicht, obwohl wir hätten klären können, nicht wirklich den Tick schneller waren, die wir hätten sein müssen, um da abzuwehren. Hervorragend auch, wie der Ball zu ihm durchgelassen wurde und damit Stindl sozusagen die Chance genommen wurde, dann noch zu stören. Und dann, ja, perfektes Ding.
Das muss man so sagen. Nach Heizenberg haben wir den nächsten, der für das Tor des Monats nominiert wird, nach Karlsruhe. Ja, also Jubel war ausgelassen und meine Stimme war heute Morgen auch leicht angeschlagen nach dem Schreien da.
So muss das sein.
Nach dem Tor. Ja, und danach kam die ja auch nicht mehr so wirklich in Tritt. Also die Stimmung im Stadion war Wahnsinn und extrem hitzig auch. Auf dem Platz hat man gemerkt, so da passiert richtig was. Und wir waren irgendwie handlungsschneller, fand ich, auch noch bis zur Halbzeit. Und dann kam die aus der Halbzeit wieder und ich weiß nicht, was Favre da geredet hat. Entweder hat er gar nichts gesagt oder er hat die da richtig zusammengeschissen, weil ihr kamt ja aus der raus aus der Kabine und wie ausgewechselt. Also handlungsschnell über die Außen, also was Traoré da gespielt hat, Hut ab. Also da kam die individuelle Klasse durch. Ne? Siehst du das genauso?
Ja, also die Ansprache, also ich glaube, wurde ja ein bisschen in Interviews nachher angedeutet, also er hat einfach gesagt, hey, wir müssen schneller spielen, einfach schneller sein. Schneller spielen, schneller umschalten und das hat er auch oft gesagt letzte Saison nach Niederlagen, aber erst nach wir waren nicht schnell genug und diesmal hat die Mannschaft das dann umgesetzt und den Schalter sozusagen gesagt, ja, okay, wir spielen einfach mal schneller. Und dann kommt natürlich die individuelle Klasse, wie du schon sagtest, da durch. Und ein Traoré ist halt in bestechender Form und hat ein super Selbstvertrauen zurzeit. Und hat natürlich richtig Alarm gemacht auf seiner Außenposition. Das war dann schon beeindruckend. Und wirklich dann war das die Mannschaft in der zweiten Halbzeit plötzlich voll im Spiel und hat dann gezeigt, warum wir dieses Jahr die Ehre haben, Champions League zu spielen.
Genau. Hat man auch gemerkt, dass das dann ein anderes Niveau wurde. Gerade mit Traoré, der ja in der ersten Halbzeit komplett neben sich stand, fand ich, bereitete es 1-1 schön vor. Ja, das Tor von Stindl, das war, ja, er wollte das halt ein bisschen mehr als die Verteidiger. Zierreis kommt da dann nicht mehr richtig hin. Und das Tor, das 1-1, war meiner Meinung nach einfach nur Wille. Und dann ja, geht er halt rein aus 5 Metern.
Das deutete sich vor halt an, da hatten wir 2 Chancen schon im Vorlauf und diese Phase wurde immer, der Druck wurde immer größer von uns. War auch sozusagen, dann hatte ich dann auch gesagt, als wir gemacht haben, hier jetzt muss bald das Tor fallen. Ja, und wie du schon sagtest, da ist er einfach, obwohl ihm der Ball so ein bisschen verspringt, halt handlungsschnell hinterher und mit dem bisschen diesen Tick mehr Willen, den ihr noch in der ersten Halbzeit hattet, sozusagen dran und natürlich ein bisschen abgefälscht, aber einfach er wollte dieses Tor machen, ja.
Genau, hat man auch gemerkt. War auch für mich der beste Mann auf dem Platz, das ganze Spiel über. Erste Halbzeit jetzt nicht so präsent, aber man hat gemerkt, dass er da ist. Und dann zweite Halbzeit 2 Tore gemacht, schon ein starker Mann, also habt den guten Mann geholt, definitiv. Der will euer Spiel auf jeden Fall bereichern, hat man ja auch gesehen. Das 2-1 hat er auch vorbereitet, meine ich, ne? Ja, der hat abtropfen lassen auf Traoré und dann,
genau.
Ja, auch ein Sonntagsschuss, ne? Also.
Ja, aber das genau das ist die hat der Traoré, als er richtig heiß lief Ende der letzten Saison, auch diese Dinger gemacht, dieses nach innen ziehen. Ich glaube, so ein komischer fliegender Holländer von den Bayern macht das auch gern.
Ja, genau.
Und dieser Zirkel da rein, das hat er so, da hat er letzte Saison gegen Saisonende auch 2 Tore gemacht. Genau so. Also auch gegen Leverkusen und das andere weiß ich nicht mehr, gegen wen das war. Aber das war denn ist so diese Art, das sucht er auch diese Möglichkeiten. Aber perfekt, dieser Ableger von Stindl und dann, klar gehört da Glück zu, ist ein Sonntagsschuss, wenn du ihn wirklich so mit dieser Flugbahn, die er genommen hat, da reinzirkelst. Aber zeugt auch von seinem Selbstvertrauen, dass er diese Dinger machen kann.
Genau.
Ja, und das hat er sich entwickelt und gezeigt. Und das ist halt, was ihn zurzeit wirklich stark macht. Also der Mann strotzt wirklich vor Selbstvertrauen.
Das stimmt, hat man auch ggemerkt nachher, als er dann das zweite, also eins vorbereitet, eins selber gemacht, hat man gemerkt, dass er dann in Fahrt war und dann, ja, dann hat er da hinten alle schwindelig gespielt und du kannst ihn auch extrem schwer vom Ball trennen, genauso wie Raphael, die sind ja so ballsicher, da, da kannst du als Zweitliga-Verteidiger jetzt nicht so viel machen. In der ersten Halbzeit hatten wir das ganz gut im Griff, aber in der zweiten Halbzeit da, seid ihr einfach ins Rollen gekommen und das durfte halt einfach nicht passieren, dass ihr ins Rollen kommt und wenn ihr erstmal rollt, ne, dann ist es schwer, das Ganze zu verteidigen. So, dann hatten wir das 3-1 von Stindl. Das war dieser, also im Stadion sah es so aus, als wenn er einfach nur raufbolzt, so wie auf dem Bolzplatz. Ja, einfach trocken draufgehalten, ne?
Also er hat natürlich gegen die Laufrichtung des Torhüters sozusagen dann in die Mitte reingehalten, weil der Torhüter, hast du gesehen, war auf dem Weg in die Ecke.
Genau.
Was ja auch eigentlich der logische Schuss gewesen wäre, dorthin zu schicken. Da ist Himmelmann halt hin und er hat halt dann in die Mitte gehalten. Natürlich dann, klar, mit Vollspannen halt drauf. Und damit halt, falls noch jemand ihn abfälscht oder so, der trotzdem mit der Wucht ins Tor geht.
Genau, also von meiner Position sah es so aus, hab so schräg raufgeguckt, sah es irgendwie so aus, als wenn er einfach da so, ja, einfach trocken raufhält und der wird schon reingehen nach dem Motto. Mhm. Aber das zeigt ja auch wieder sein Selbstbewusstsein, ne, was du eben angesprochen hast. Und ja, dann stand es da 3-1 und für mich, stand da irgendwie schon fest, so, ja, das wird jetzt nur noch ganz schwer was, weil auch die Mannschaft von uns irgendwie so gewirkt hat, als wenn die irgendwie so in sich zusammenfällt. Mhm. Dann hat Ewald aber nochmal Verhoek für Meier gebracht und ja, nochmal einen robusten Mann vorne rein. Und dann ging es so in Richtung 80. Minute und dann fing es wieder an, dass wir so ein bisschen mehr Chancen bekommen haben. Dann Verhoek eine Riesenchance gehabt. Ich glaube, wenn die reingeht, die geht ja knapp links vorbei, dann sieht das Ganze nochmal anders aus. Dann hatten wir auch diverse Ecken nacheinander. Und da seid ihr ganz schön ins Schwimmen gekommen, oder?
Jein, also ich sehe es wie du. Also ihr habt trotzdem, trotz des Drucks, den ihr gemacht habt, dann doch wenig Torchancen gemacht. Und es ist natürlich dann auch schwer, gegen uns zu spielen. Wenn wir mal führen, ist es... Also unsere Philosophie oder unsere Stärke baut ja auf dieser starken Verteidigung auf. Also wir lassen ja auch gerne Flanken zu. Das ist für uns, ist in der Favre-Taktik sozusagen Flanken. Außen dürft ihr reinflanken. Ist natürlich, wenn ihr mit Verhoek so einen etwas robusteren Spieler habt, der kann natürlich dann da was bewirken. Ich glaube, den hatte dann, seinen Schuss hatte, glaube ich, noch Sommer dann am Tor vorbei. Also ich denke mal schon, natürlich ist es wie auch schon in der ersten Halbzeit, nach dem 1-0 war natürlich auch so eine kleine Verunsicherheit bei uns dabei, plus natürlich bei euch, das Stadion ist da und der Pokalfight beginnt. Und das wäre natürlich, wenn jetzt noch ein 2-3 gefallen wäre, wenn der Ball drin gewesen wäre, hätte da nochmal richtig Druck auf uns kommen können. Und wäre interessant gewesen, wie dann die Mannschaft reagiert hätte, ob sie dann selbst nochmal angezogen hätte oder aber war nicht, insofern alles gut.
Genau. Man hat auch gemerkt, als dann die Chancen und der Druck größer wurde von uns, hat man gemerkt, das Stadion ist da und jetzt wollten wir nochmal hier das Ganze noch gewinnen. Aber dann kam Granit Xhaka, mein Freund, und hat sich auf den Boden gesetzt. Ich hab man im Fernsehen, glaube ich, auch gesehen, ne?
Ja, er hat einen auf den Fuß bekommen oder in die Achillessehne.
Okay, das haben wir im Stadion alle anders
gesehen. Nee, klar, natürlich.
Er wurde entsprechend ausgepfiffen und ja, begrüßt am Melanthor, ne?
Ja.
Ja, also das, ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich getroffen wurde, keine Ahnung, habe ich keine Aktien drin, habe ich nicht gesehen in der Zusammenfassung, die ich gesehen habe.
Mhm.
Aber das war so eine entscheidende Szene für mich, die hat einfach den kompletten Druck von euch genommen. Also war, wenn das absichtlich gemacht hat, strategisch sehr klug. Und danach war die Druckphase vorbei. Und ja, dann fiel durch Hazard das 4-1. Genau. Hat er denn wirklich einen Schlag bekommen, oder?
Also, einmal da zur Ehrenrettung von Granit Xhaka, also er ist keiner, der diese David Jarolim-Krankheit hat oder der sich da eigentlich hinfallen lässt, um Zeit zu schinden oder einfach Freistöße zu schinden. Also das ist nicht seine Art, das hat er bisher nicht gehabt. Insofern gehe ich auch davon aus, dass er einfach da den Schlag in ob es jetzt Knöchel oder Achillessehne war, vom eigenen Mann, also vom Torhüter, beim Rauslaufen passiert, und er hatte halt gleich da, nach diesem zusammengerasselt sind, da habe ich es halt gesehen, die Probleme, und dass er sich dann versucht hat, noch weiter zu spielen. Das ist zu groß, ich muss behandelt werden, Eis rauf oder so. Also er ist ganz einfach, er ist aus meiner Sicht, er ist nicht der Typ, da hätten wir andere Kandidaten, die sowas machen würden. Aber eigentlich nicht ein Granit Xhaka. Aber klar, es gehört dazu, es ist dann halt so, und das, vor allen Dingen, die Pfiffe sind natürlich verständlich, wäre bei uns genauso. Das ist einfach, gehört halt auch dazu. Und er hat es, glaube ich, auch im Interview nachher gesagt, angesprochen auf die Pfiffe, ja, gut, gehört halt, die Pfiffe gehören dazu, und das in Anführungsstrichen stört mich jetzt nicht weiter. Also klar, dass er jetzt nicht mehr der Publikumsliebling am Millern-Tor wird, ist klar, aber wie gesagt, würde ich bei uns andere Spieler sehen, die das gemacht hätten. Also Kruse vielleicht, aber gut, der ist ja nicht mehr da. Oder Patrick Herrmann hat manchmal die Tendenz, zu schnell zu fallen oder so, aber eigentlich ein Granit Xhaka nicht.
Also wie ich, dass du, der Ball wurde nach vorne geschlagen und auf einmal setzt er sich dann dahin und dann war da halt Alarm, ne? Und
genau, also falls nochmal die Szene. Das war halt, als Sommer da rausgesprungen ist, ist er ihm halt hinten rein. Okay.
Gucke ich vielleicht nochmal nach, danach, also jetzt in der Zusammenfassung, die ich gesehen habe, war es halt nicht drin. Das fand ich ein bisschen schade. Aber für mich war das so eine spielentscheidende Szene dann am Ende, dass dann verletzt war und dann einmal behandelt werden musste. Hat er den Druck genommen und ihr konntet euch neu sortieren, Favre konnte noch ein paar Ansagen machen, hat man auch gesehen, hat er gemacht, am Seitenrand dann. Und ja, dann war das auch gelaufen, weil der Druck weg war und weil ihr dann auch gleich zwei Minuten später nach der Einwechslung von Herrmann für Traoré dann auch gleich das 4-1 gemacht habt.
Mhm.
Dann war vorbei und dann war klar, okay, jetzt wird You Never Walk Alone gesungen und die Mannschaft wird nochmal bejubelt.
Ja, also war natürlich auch ein hervorragender Pass von Raphael auf Hazard, und mit der Name Hazard wirkt natürlich auch viel Hoffnung bei uns, und der Abschluss von ihm war auch sehr spitze. Also das war dann auch natürlich klar. Da war der Drops gelutscht nach dem 4-1. Ob es jetzt so spielentscheidend war, dass diese Behandlungszeit von Xhaka, muss ich natürlich als Gladbach-Fan sozusagen dagegen halten. Also ich glaube jetzt nicht, wir hätten mit dem Druck umgehen können, aber klar, es war natürlich so ein bisschen, hat ein bisschen Luft gebracht. Aber ja, so ist halt der Fight. Und als das 4-1 fiel, war das Ding durch und sozusagen die letzte Anspannung dann gefallen.
Genau. Also ein Traumpass, muss man sagen. Also das aus dem Knöchel zu schütteln war schon nicht so schlecht. Und das Tor, das macht vielleicht ein Hazard so, einfach mal nebenbei. Und ich hoffe, dass er durchstartet bei euch. Also ist ein guter Mann.
Mhm.
Hat Potenzial, wenn er so wie sein Bruder einschlägt, ja, dann wird das mal ein ganz großer, ne?
Ja, dann ist alles richtig gemacht. 8 Millionen haben wir ihn für 8 Millionen von Chelsea halt gekauft. Hat, glaube ich, eine festgeschriebene für Chelsea eine Rückkaufoption bei 25 Millionen. Also von daher alles gut. Und dann hoffen wir natürlich, dass er durchstartet und uns möglichst lange erhalten bleibt, und wenn er dann geht, uns viel Geld bringt.
Genau. Dann kam dein Freund Dahoud, heißt
genau, Dahoud, Mo Dahoud.
Genau. Ja, da war ja nicht mehr so viel los. Hat er noch ein paar Pässe gespielt. Ja. Hattest du dir erhofft, dass er früher kommt?
Ja, also natürlich hatte ich, ich hatte ihn ja auch erhofft, dass er vielleicht startet, spielt. Aber dann, als sicher war, dass Schulz und Christensen in Verteidigung spielt, dass dann, denke ich, im defensiven Mittelfeld die Option Xhaka und Stindl dann die sichere Variante war. Also jetzt noch einen dritten Debütanten in der defensiven Schaltzentrale zu zwei Debütanten als Innenverteidiger, das wäre dann vielleicht zu viel Risiko genommen gewesen und deshalb hat man ihn rausgeführt. Aber ich fand halt gut, dass er kam. Ich hätte ihn jetzt schon ein bisschen früher erhofft, einfach sozusagen diese Gelb-Rot-Gefahr von Xhaka. Aber das mache ich jedes Spiel so, dass ich ihn. Und gut, ich glaube 87 ist er gekommen, konnte jetzt nicht mehr viel bewegen, hat damit aber bisher hat er nur eine Minute Einsatzzeit, jetzt hat er in einem Pflichtspiel im Bundesligaspiel, jetzt hat er halt im DFB-Pokal die 3 dazugenommen. Er ist auf einem guten Weg und vor allen Dingen ganz wichtig ist, er muss gesund bleiben, hat er jetzt zweimal heftige Rückschläge, ist auch schon als 17-Jähriger auffällig gewesen, oder hätte auf dem Weg zum Stammplatz. Insofern gucken, Hauptsache er bleibt gesund und er wird sicherlich hoffentlich seinen Weg bei uns machen.
Genau. Mit Favre hat er auch einen guten Mann an der Seite, denke ich, als Trainer. Und das wird er laufen. Und dann hattest du im Vorgespräch erzählt, dass der Gästeblog, also deine Leute berichtet haben, dass bei der Ehrenrunde von uns, von St. Pauli, St. Pauli-Rufe gerufen wurden aus dem Gästeblog. Kannst du das nochmal kurz was sagen?
Irgendwie? Ja, also das habe ich jetzt nur gelesen, natürlich nicht hatte jemand geschrieben, dass auch aus unserem Blog halt, als ihr eure Ehrenrunde und Ewald seine Ehrenrunde gemacht hat, Anforderungsrufe für St. Pauli kam. Also es ist ein bisschen ein schwieriges Verhältnis zu euch, sage ich mal so. Es gibt oder gab bei euch eine Fanschaft zum 1. FC Köln.
Genau.
Das ist natürlich für uns ein No-Go.
Ja, die gibt's ja auch ewig schon nicht mehr. Also.
Ja, aber es ist halt trotzdem, es ist einfach so, wie es ist. Ihr seid halt ein super sympathischer Club. Und insofern ist da einfach die Sympathie auch da, auch über Gegner sozusagen hinaus. Also da kabbelt man sich mit anderen Vereinen, ob es jetzt bei uns jetzt FC Köln ist oder Dortmund oder Bayern. Das ist also ihr gehört zu eigentlich für uns auf die gute Seite und okay. Für mich dann sowieso als Norddeutscher und da ist der HSV viel anders angesehen.
Sehr gut. Das will man auch hören als Pauli-Fan.
So, aber ist halt so. Ist
dann,
halt so.
Genau. Hat eure Mannschaft den Platz verlassen. Kam von unserer Seite nochmal Standing Ovation. Ich weiß jetzt nicht, wie man das da im Fernsehen wahrgenommen hat. Also die wurden mit Applaus vom Platz begleitet, die Gladbach-Spieler. Und Eberl hat nachher im Interview auch nochmal gesagt, dass man gerne am Millantor spielt, weil es eine geile Kulisse ist. Und wenn man dann schon 4-1 verliert, ist das schon eine Genugtuung, das zu hören, dass man als Champions League Mannschaft gerne am Millantor spielt und dass man dann ja leider gewonnen hat aus meiner Sicht.
Ja.
Ja, so ist es jetzt gewesen, kann man nicht ändern. Das Wunder blieb aus. Jetzt geht's für euch weiter nach Dortmund.
Ja.
Bist du da?
Nee, da bin ich im habe ich leider auch wieder privaten Termin, also kann ich leider nicht hin. Aber ich Dortmund reizt mich nicht mehr so. Also da die Spiele, ich finde das jetzt im Westfalenstadion oder wie es jetzt gerade heißt, Signal Iduna Park, ich war da schon zu spielen und ich finde es jetzt, es reizt mich nicht so dahin. Der Gästeblock ist scheiße, also finde ich ihn nicht schön. Und das Ganze, nee, das ist nicht, da fahre ich nicht hin.
Okay. So, dann steht die Champions League Auslosung bei euch, glaube ich, noch an, ne?
Ja, das ist das nächste elendig, Highlight. Elendig lang hin. Also es ist, man fiebert da wirklich. Wir wollen Barcelona, wir wollen harte Gegner Namen haben und es ist noch so lange, lange hin.
Dann warten wir mal ab, was da kommt. Ja, für uns geht es jetzt noch, geht es nicht nach. Wir bleiben zu Hause, spielen gegen Fürth. Ja, das wird auch nicht so einfach, denke ich. Dann RB, unsere Freunde aus Leipzig und dann ihr nochmal zu Hause gegen Mainz. Ja, gucken wir mal, was bei euch die ersten beiden Spieltage bringen.
Ja.
Ob ihr jetzt die Leistung aus der zweiten Halbzeit mitnehmen könnt gegen Dortmund, das wird, denke ich, nicht so einfach in Dortmund.
Nö, also auch da gehörigen Respekt. Also der BVB gehört halt, ist halt eigentlich die Nummer 2 in Deutschland. War jetzt letzte Saison natürlich weit unter Wert und hat tolle Spieler mit Marco Reus, einen mit hervorragender Gladbacher Vergangenheit. Also klar, also wir sind dort Außenseiter, das sehe ich halt so. Also und wenn wir letzte Saison haben wir halt durch ein Eigentor von Kramer dort verloren. Wenn wir ein Unentschieden schaffen oder so, bin ich schon froh. Also das wäre schon das höchste der Gefühle. Ja, genau, dann haben wir Mainz zu Hause, da kann ich leider auch noch nicht. Aber ich werde zum Heimspiel gegen den HSV dort sein. Das habe ich am Freitagabend. Das habe ich schon sozusagen fest eingeplant, um da ganz klar einen Sieg zu holen.
Sehr schön, das will ich hören. So, sehr gut. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen für gegen Dortmund.
Ja, danke.
Dass ihr da etwas holt, weil Dortmund ist mir jetzt auch nicht so sympathisch. Aber werden wir sehen, was dabei rauskommt. Wir beide bleiben in Kontakt. Vielleicht hören wir uns in der Saison nochmal. Vielleicht haben wir ja das Glück. Vielleicht gerne, steigen die ja sogar auf oder so.
Genau, wollte ich gerade sagen. Vielleicht kommt ihr hoch. Ich bin jetzt in Mitte August, Anfang September in Hamburg oder in Schleswig-Holstein. Hatte schon geguckt, aber leider habt ihr zu der Zeit nur Auswärtsspiele, sonst wäre ich gern mal den Besuch des Willandtor nachgeholt. Aber hat mir Spaß gemacht und war sehr schön gegen euch. Ein bisschen zu hoch der Sieg, aber vielleicht sieht man sich wirklich nächstes Jahr. Ich würde es euch gönnen.
Wunderbar. Vielen Dank, Olaf. Ja, wenn es soweit ist, dass wir gegeneinander spielen, dann kontaktiere ich dich nochmal und ich bedanke mich für zwei nette Folgen und viel Glück weiterhin.